Der Bär ist los. Wir warfen die Tür hinter uns zu, wie Friedrich es uns aufgetragen hatte, und machten uns schließlich auf den Weg. Nach der langen Pause war der bloße Gedanke an die Strecke, die noch vor uns lag, bereits beschwerlich. Unsere Körper fühlten sich eingerostet an, genau wie unser Geist, der sich noch nicht daran gewöhnt hatte, die warme, gemütliche Hütte hinter uns zu lassen und nun wieder an der frostigen Luft durch den Schnee zu stapfen. Der Sturm war zwar tatsächlich wieder ein wenig aufgezogen, aber längst nicht so wütend wie vormittags auf unserem Weg zur Hütte. Die Sicht auf den Wilden Kaiser war noch weitgehend frei und die steilen Felswände mit ihren Klippen und Vorsprüngen ragten neben uns weit in die Lüfte, als wollten sie uns umzingeln. Durch die beeindruckende Weite, die dazwischen lag, fühlte es sich aber selbst inmitten der narbigen Felsbänder und ihren funkelnden Schneekuppen immer noch frei an.
»Wie lange werden wir unterwegs sein?«, fragte Charlie.
»Solange es braucht«, antwortete Paul, der die Gruppe anführte und vorausmarschierte.
»Na, so genau wollte ich's nicht wissen«,
gab sich Charlie sichtlich eingeschnappt. Offensichtlich hatte sie sich mehr Informationen erhofft.
»Ganz schön unbefriedigend, ich weiß«,
bestätigte sie Paul, und Charlie sah ihn fragend an. »Unser Verstand hätte immer gern Kontrolle über den Weg. Und wenn ihr so wollt, auch über unser Leben. Am liebsten würde er jeden Schritt, jedes Ereignis und jedes Hindernis kontrollieren, das sich uns in den Weg stellt oder auch nur in den Weg stellen könnte«, erklärte er, während er mit seinen Schritten eine neue Bahn in den Schnee zog und gleichzeitig mit seinem Atem kleine Rauchzeichen in die Lüfte stieß. »Wenn ihr auf ein spezielles Ereignis wartet und euch wünscht, dass es endlich eintrifft, wollt ihr wissen, wann es soweit sein wird. Die Unsicherheit, den Zeitpunkt nicht beeinflussen zu können, macht uns ganz unentspannt und hält unseren Geist auf Trab. Wir können dann gar nicht aufhören, ständig daran zu denken.« Er blieb kurz stehen und sah uns an. »Stellt euch vor, ihr bestellt etwas und das Paket geht verloren. Der Gedanke, nicht zu wissen, wann es ankommt, ist schlimmer, als es nie bestellt zu haben. Das ist auch der Grund, warum es Tracking-Dienste gibt, weil sie unseren Verstand beruhigen. Wenn ihr ein Paket bestellt und nicht wüsstet, ob es in einem Tag, einer Woche, einem Monat oder erst in einem Jahr bei euch eintreffen wird, könnte es sein, dass ihr erst gar nicht bestellt. Selbst dann nicht, wenn ihr euer Paket in einem Jahr in euren Händen halten und es euch richtig glücklich machen würde. Die Unsicherheit hätte euch davon abgehalten.«
»Stellt euch vor, es gäbe kein Google Maps«, rief Lukas. »Wir haben das die Menschen früher gemacht. Den Finger in die Luft gehalten und geraten, wo Norden ist?«, lachte er.
»Mit meinem Orientierungssinn hätte ich euch wahrscheinlich irgendwo in der Schweiz gesucht«, scherzte Charlie.
»Ja, der Verstand ist wie eine Landkarte. Man muss ihn auch benutzen«, legte Adrian nach.
»Ich würde eher sagen, gebt eurem Verstand eine Landkarte und am besten auch Etappenziele und zeigt ihm, wo ihr hinwollt«, sagte Paul und brachte mich damit zum Staunen. Wenn euer Verstand keine klaren Anweisungen für den Weg hat, ist die Chance hoch, dass ihr ihn gar nicht antretet. Mit neuen Plänen und den damit verbundenen neuen Wegen ist es ähnlich wie mit Bestellungen. Ihr habt sie im Kopf, aber ihr müsst auch die Adresse eingeben und sie dann abschicken. Danach solltet ihr euch wie in der Sendungsverfolgung die verschiedenen Zwischenstopps ansehen und überprüfen, wo am Weg ihr euch gerade befindet. Er sah noch einmal in die Runde und marschierte wieder los. Der Verstand will kontrollieren, erst dann lässt er sich beruhigen. Daher war meine Antwort vorhin auch so unbefriedigend für dich. Er lächelte Charlie von vorne zu. Wenn ich dir sage, dass wir in etwa 1,5 Stunden zum Rauen Kopf gelangen, hast du bestimmt gleich ein besseres Gefühl und kannst aufhören zu grübeln, wie lange es noch dauern wird. Und selbst wenn ich dir sagen würde, dass es noch 10 Stunden dauert, und keine Sorge, das wird es nicht, würdest du dich wahrscheinlich ärgern, könntest aber besser damit leben, als mit der Ungewissheit, wann und ob wir überhaupt oben angelangen werden. Das ist der Grund, warum Pläne für unseren Kopf eine beruhigende und gleichzeitig ermutigende Wirkung haben. Unser Verstand fühlt sich dann sicher, auch wenn wir rein objektiv gar nicht sagen können, ob sich uns auf dieser Strecke nicht noch Hindernisse in den Weg stellen werden.
»Die da wären?« fragte Cleo verunsichert.
»Das kommt darauf an«, meinte Paul, und Charlie ächzte.
»Und worauf?«, schob sie genervt hinterher.
Habt ihr von den Bärenangriffen gelesen? Fragte Paul beinahe lapidar.
Bären was?
Rief Cleo, und an ihrem Blick ließ sich ablesen, dass sie am liebsten sofort umgedreht wäre.
Ja, hab ich wirklich,
bestätigte Adrian, und alle blickten zu ihm.
Erst letztens hat doch so ein Typ von seinem dritten Bärenangriff bei seinen Tierfilmdreharbeiten im Wald erzählt, und eine finnische Biathletin ist auch nur knapp einem entkommen.
Ist nicht vor kurzem in Italien sogar ein junger Mann durch einen Bärenangriff gestorben?
Erinnerte sich Rebecca.
Gut, ich bin raus,
sagte Charlie knapp, hatte aber offensichtlich keinen Plan, was sie nun tun wollte.
Wenn in den Nachrichten vermehrt über Bärenangriffe berichtet wird, gehen wir automatisch davon aus, dass die Aggressivität und auch die Angriffe der Bären in den Wäldern zugenommen haben und wir einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind. Was wir aber eigentlich erfahren haben, war, dass die Anzahl der Medienberichte über Bärenangriffe gestiegen ist, was nicht unbedingt bedeutet, dass auch die Anzahl der Angriffe im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen ist. Die Wahrscheinlichkeit, auf einen Braunbären zu treffen, ist nämlich eher gering, denn Braunbären sind grundsätzlich sehr scheue Tiere und versuchen uns Menschen im Normalfall zu meiden.
Aber passiert ist es trotzdem, ließ Charlie nicht locker.
Ja, und dabei haben wir gelernt, dass es bei einer Begegnung mit einem Bären die beste Lösung ist, sich flach auf den Boden zu legen, die Hände im Nacken zu falten und sich totzustellen.
Ah, das mache ich mit Menschen im echten Leben auch, sagte Charlie. Also im übertragenen Sinn. Ich tue dann einfach so, als wäre ich tot, weil es sich auch so anfühlt. Und wisst ihr, was dann passiert? Alle steigen über mich drüber und gehen einfach weiter. Ich liege dann da rum, ohne dass es irgendjemanden beeindruckt hätte, keuchte sie angestrengt, während sie durch den Schnee stapfte.
Charlie, bitte, stieß Adrian aus. Was du wirklich tust, ist hysterisch kreischen und um dich schlagen. Dann greift dich der Bär natürlich irgendwann an, weil er sich bedroht fühlt und du heulst und glaubst, dass du gar nichts dafür kannst.
Fakt ist, in den letzten 20 Jahren gab es insgesamt 8 Bärenangriffe in den Alpen, holte Paul die beiden gedanklich wieder zurück. Das ist verglichen mit anderen Unfällen in den Bergen sehr wenig. Sobald wir aber aus den Nachrichten davon erfahren, trägt unser Gehirn diese Information als Gefahr in uns mit und eine ganz harmlose Strecke wie diese kann dann zu einem beängstigenden Weg werden, weil das Kopfkino uns die Gefahr immer wieder gedanklich zuspielt. Das kann so weit führen, dass sich einige Menschen daraufhin überhaupt nicht mehr auf eine Wanderung trauen.
Aber eben auch kein Wunder, das ist ja auch beängstigend, fand Cleo.
Es wäre aber nicht beängstigend für jemanden, der diese Information erst gar nicht besitzt. Und darauf wollte ich hinaus. Das Bärenbeispiel lässt sich nämlich auch auf sämtliche andere Lebenssituationen anwenden. Statt sich in einer tatsächlichen Gefahrensituation durch besagtes Todstellen zu retten, kann dieses Erstarren bereits viel früher auftreten, und zwar schon vor der Gefahr, die vielleicht sogar nie eintreffen wird. Stattdessen hemmt uns die reine Vorstellung davon bereits und zwingt uns in die Handlungsunfähigkeit, aus der bloßen Angst heraus, irgendwann könnte etwas Furchtbares geschehen. Das kann im Übrigen nicht nur Angst vor körperlichen, sondern auch vor seelischen Schmerzen sein. Mittlerweile ist bewiesen, dass seelische Schmerzen auch auf körperlicher Ebene spürbar sind. So kann die Angst vor dem Schamgefühl, sich vor anderen zu blamieren, oder die Angst, wieder verletzt zu werden, so stark sein, dass bereits der Gedanke daran eine Bedrohung für uns darstellt und uns erstarren lässt. Das reicht so weit, dass wir irgendwann innerlich vielleicht sogar ganz aufgeben.
Ah, auch das kommt mir bekannt vor, rief Charlie.
Wir sprechen dann von erlernter Hilflosigkeit, erklärte Paul, und Charlies Schultern kippten nach innen.